SRF 3.
Großbritannien steckt Milliarden in seine Mini-Atom-U-Boot-Flotte. Ist das angemessen? Novartis will seinen lukrativen Roche-Anteil abstoßen. Welche Überlegung steckt dahinter? Die Schweiz reist mit einem Mega-Aufgebot an die Olympischen Spiele. Wie viele Medaillen will sie holen? Heute und morgen ist es sonnig und heiß. Heute mit 31 und morgen dann bis zu 34 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. An der schottischen Küste liegt das Herz der britischen Atommacht. 4 U-Boote mit Dutzenden atomaren Sprengköpfen. Für umgerechnet mindestens 40 Milliarden Franken sollen sie jetzt modernisiert werden. Das hat das britische Parlament beschlossen. Nicht ohne Gegenstimmen allerdings, denn Großbritannien hätte durchaus auch anderweitig Verwendung für dieses Geld. Frage daher an unseren Experten für internationale Beziehungen, Fredrik Steiger. Dutzende Milliarden für Atomwaffen, ist das verhältnismäßig?
Ich denke, es ist militärisch gesehen unverhältnismäßig. Wir sprechen von 4 U-Booten, Atom-U-Booten. Von 4 Atom-U-Booten ist normalerweise eines wirklich auf Patrouille, ist also irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs, kann jederzeit sofort eingesetzt werden. Ein zweites ist möglicherweise in Manövern engagiert, kann relativ kurzfristig aufgeboten werden und 2 Boote sind irgendwo in der Werft. In der Regel. Das heißt, wenn es einem Gegner gelänge, ein einziges britisches Atomboot, dasjenige, das eben patrouilliert, zu zerstören, wäre die britische Atommacht bereits ausgeschaltet. Und dann muss man sich auch noch die Dimensionen anschauen. Großbritannien hat, ähnlich übrigens wie Frankreich, etwa 200 Atomsprengköpfe. Die USA und Russland haben je etwa 7000. Also schon dieser Vergleich zeigt, das sind Dimensionenunterschiede größter Größenordnung vorhanden. Also militärisch gesehen ist die britische Atomstreitmacht nicht wirklich ein relevanter Faktor.
Warum halten die Briten denn trotzdem daran fest?
Aus politischen und aus Prestigegründen. Die Atomwaffe bildet für Großbritannien wie für Frankreich im Übrigen sozusagen die Garantie, den Zugang zum UNO-Sicherheitsrat als Vetomacht. Es ist kein Zufall, dass im UNO-Sicherheitsrat 5 Vetomächte sind, alle 5 Atommächte. Also da gibt es klar einen Konnex. Und auch der britische Verteidigungsminister Fallon hat im Zusammenhang mit dieser Diskussion, mit der Abstimmung immer wieder auch vom Prestigewert gesprochen von Atomwaffen. Eine Atomwaffe macht, auch wenn das vielleicht überholt, antiquiert erscheinen mag, ein Stück weit immer noch den Schritt aus von einer kleineren Macht zu einer Großmacht.
Jetzt ist innerhalb Großbritanniens Schottland gegen diese Atomwaffen, ist gegen auch diese teure Modernisierung jetzt. Wie relevant ist das?
Das ist durchaus relevant, denn gerade mit dem Brexit kommt ja in Schottland wieder die Diskussion über die Unabhängigkeit von Großbritannien in Gang. Wenn es denn zu einer Loslösung von Schottland käme, dann wären diese Atomwaffen plötzlich im Ausland von England aus gesehen. Also England müsste die irgendwohin verschieben, umplatzieren. Das wäre aus topografischen Gründen nicht so einfach, denn der Clyde bei Glasgow gilt als günstig für diese Stationierung. Und vor allem so eine Umplatzierung, das würde wiederum zig Milliarden verschlingen.
Fredrik Steiger, wir leben in Zeiten, die wir als unsicher wahrnehmen, als konfliktgeprägt. Schlägt jetzt schlicht und einfach die Stunde der Atomwaffenbefürworter?
Man hat den Eindruck, sie haben im Moment wieder Oberwasser, oben und in den USA, in Frankreich, Großbritannien sind die Stimmen, die die Atomwaffen abschaffen wollen, leiser geworden. Keiner spricht mehr von Nuclear Zero, das große Ziel von Präsident Obama. Selbst er selber redet kaum mehr davon. In vielen Ländern wird wieder mehr investiert in die Atomwaffen. Das ist eine problematische Entwicklung. Obschon ja die Grundfrage bleibt, auch in einer heikel, chaotisch gewordenen Welt. Auf welches Problem, auf welchen Konflikt ist eigentlich die Atomwaffe die adäquate Antwort? Auf keinen.
Das lassen wir so stehen. Vielen Dank für diese Informationen, Fredrik Steiger. Gewalt durch und Gewalt an Polizisten. Wer ist schuld? Diskussionen am Parteitag der Republikaner in Cleveland. Wir hören dort hinein. Zuerst zu Bettina Studer, zu den Nachrichten. Die Türkei reagiert auf den Rüffel aus Brüssel.
3 Tage nach dem Putschversuch verspricht die türkische Regierung nun, sich an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Man werde sich bei der Verfolgung der mutmaßlichen Anstifter nicht von Rachegelüsten leiten lassen, sagte Premierminister Binali Yildirim in einer Rede in der Hauptstadt Ankara. Die EU und die NATO hatten sich in den letzten Tagen beunruhigt über das Vorgehen der türkischen Regierung gezeigt. Unter anderem wurde in der Türkei die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert. Ein in der Schweiz inhaftierter Unterstützer der Terrormiliz IS wird diese Woche vorzeitig aus der Haft entlassen. Das hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona entschieden. Der 31-jährige Iraker habe 2/3 der Haftzeit abgesessen und sich in dieser Zeit nichts zu Schulden kommen lassen. Somit sei seine Freilassung ein üblicher Vorgang, so das Gericht. Der Mann war im März zusammen mit 2 anderen Personen schuldig gesprochen worden, den IS unterstützt zu haben. Die große Mehrheit der Autolenkerinnen und Autolenker in der Schweiz schnallt sich an. In der Deutschschweiz sind es rund 95%, in der Romandie und im Tessin sind es etwas weniger. Das zeigen neue Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Schlechter ist die Gurtentragequote auf dem Rücksitz. Dort schnallen sich nur 86% der Mitfahrer an. Das ist laut BFU eine unverständlich tiefe Quote, gehöre doch der Sicherheitsgurt nach wie vor zu den wichtigsten Lebensrettern im Straßenverkehr. Die Schweiz wird an den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro mit 109 Athletinnen und Athleten vertreten sein. Das teilte der nationale Dachverband Swiss Olympic mit. Es ist das größte Aufgebot an Olympischen Sommerspielen seit 20 Jahren. Als Ziel setzte sich Swiss Olympic den Gewinn von 5 Schweizer Medaillen. Die Olympischen Spiele in Rio beginnen am 5. August. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.079 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu 1.0875 gehandelt, der Dollar zu 98,28 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es ganztags sonnig und meist wolkenlos. Nur über den Bergen bilden sich einzelne Quellwolken. Die Temperaturen steigen heute auf rund 31, morgen auf bis zu 34 Grad.
Mittag. Der Pharmakonzern Novartis kämpft an mehreren Fronten. Die neuesten Zahlen aus Basel zeigen, wegen der Konkurrenz durch Generika bröckeln die Umsätze bei wichtigen Medikamenten. Eine andere Novartis-Baustelle ist das milliardenschwere Aktienpaket, das man beim Lokalrivalen Roche hält. Der Novartis-Chef möchte das gerne loswerden, obwohl es rein finanziell ziemlich lukrativ ist. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Rein finanziell hat sich der Kauf der Roche-Aktien für Novartis gelohnt. Chefanalyst Panagiotis Spiliopoulos von der Bank Vontobel hält fest:
Wenn man zurückschaut, dann hat doch Novartis am guten Kursverlauf der Roche-Aktien in den Jahren seit Aufbau des Pakets kräftig mitverdient.
Wenn Novartis dieses Aktienpaket jetzt verkaufen will, geht es der heutigen Konzernführung wohl darum, mit einer weiteren Reminiszenz aus der Ära Vasella aufzuräumen. Er, Daniel Vasella, war es, der vor zig Jahren die Roche-Aktien aufkaufen ließ. Er erlangte 1/3 der Roche-Stimmrechte und wollte einen Schulterschluss erzwingen. Diese Pläne haben sich längst zerschlagen. Die Roche-Beteiligung macht strategisch keinen Sinn mehr. Oder Joe Jimenez, der jetzige Novartis-Chef, formuliert es so:
I think nobody thinks we'll hold the shares on an indefinite time frame, but we haven't really made the decision as to when we would exit.
Heute sei allen klar, dass Novartis die Roche-Titel nicht mehr ewig halten werde. Doch wann genau das Aktienpaket, das an der Börse momentan über 13 Milliarden Franken wert ist, verkauft werde, das sei noch nicht klar, so Jimenez. Der Zeitpunkt hängt nicht zuletzt davon ab, wie rasch Novartis kauffreudige Investoren findet, sagt Vontobel-Fachmann Spiliopoulos.
Wir gehen davon aus, dass dieses Paket auf mehrere Käufer verteilt wird, insbesondere institutionelle Käufer, also das können ausländische Staatsfonds sein oder ganz normale institutionelle Käufer wie Pensionskassen und Versicherungen.
Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist momentan allerdings groß. Das erschwert den Verkauf des Aktienpakets. Das Geld aus dem Verkauf käme Novartis gelegen. Der Konzern könnte es gut anderweitig einsetzen. Wie genau? Auf diese Frage weicht Jimenez anfänglich allerdings aus.
you know, I wouldn't want to speculate on what we would do with those funds.
Spekulieren möge er nicht, sagt er. Er zählt dann aber doch Möglichkeiten auf. Novartis könnte mit den Milliarden die eigenen Aktionäre verwöhnen, mit Dividenden und Aktienrückkäufen. Das würde dem Kurs der Novartis-Aktie gut tun, denn Novartis hinkte an der Börse in den letzten Jahren Roche hinterher. Oder Novartis könnte mit dem Geld auch kleinere Firmen zukaufen, um an neue Medikamente zu kommen, so Jimenez. Doch eben, zuerst gilt es, kauffreudige Investoren zu finden. Roche übrigens kann nur abwarten und zuschauen. Roche hat kein Mitspracherecht, an wen Novartis die Aktien verkauft. Das machen die Aktionäre unter sich aus.
Info 3 Mittag.
Gewalt gegen Polizisten und Gewalt durch Polizisten. Die jüngsten Ereignisse haben die USA erschüttert. Auch in Cleveland, wo die Republikaner im Moment ihren Parteitag abhalten, drängt sich das Thema auf, auch bei schwarzen Parteimitgliedern. Beat Zoltermann hat mit einigen gesprochen.
Corrigan Vaughn steht auf der Bühne in einem Park von Cleveland und hat sein Publikum im Griff.
I didn't hear anybody out here. Are we out here for Mr. Trump or what?
Ja, rufen die Trump-Fans mit den Plakaten und den Hillary ins Gefängnis-T-Shirts. Wir sind hier für Donald Trump. Vaughn ist Afroamerikaner und kommt aus Baltimore. Dort sind vor mehr als einem Jahr Unruhen ausgebrochen, nachdem der schwarze Freddie Gray verhaftet und auf der Fahrt zum Polizeiposten gestorben war.
At the end of the day, just like they did in Ferguson's, people came from the outside and caused those type of things.
Wie in Ferguson seien die Leute von außerhalb Baltimores gekommen und hätten Radau gemacht, behauptet er. Vaughn, der als Quereinsteiger gerne ins US-Parlament möchte, redet nicht über Polizisten und Rassismus, sondern über Law and Order, so wie es auch Donald Trump tut. Und stößt damit bei den angereisten Republikanern auf offene Ohren. Nicht nur draußen im Park, sondern auch drinnen in der Sportarena, wo sich die Delegierten der Partei versammelt haben, äußern sich die Menschen besorgt. Ty Turner war früher selber Polizist. Am Parteitag vertritt der Afroamerikaner den Bundesstaat North Carolina.
And right now I'm tired of seeing American flags at half mast. They've been at half mast for the last 3 weeks. They fly half mast more than they fly high.
In den letzten 3 Wochen seien die Flaggen öfter auf Halbmast gewesen als normal hochgezogen. So könne das nicht weitergehen. Er ortet das Problem in Washington.
Barack Obama is known for making great speeches, but no action.
Obama rede schön, aber er handle nicht, sagt er und tönt dabei fast wie Donald Trump. 2008 war Turner noch ein Demokrat und von Obama begeistert, erzählt er. Nun sei er nur noch enttäuscht. Draußen vor der Arena zieht ein Demonstrationszug gegen Donald Trump vorbei. «Black Lives Matter, Schwarze seien genauso wichtig», skandieren die Menschen. Ein Afroamerikaner am Straßenrand sagt,
«When it all boils down, all lives matter in reality.»
Eigentlich seien alle Menschenleben wichtig.
Info 3 berichtet straff und ohne Schnörkel. Und für News gibt es auch unsere SRF-App. Heute Mittag am Drücker, Maybrit Horlacher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.